Die Frage, die wir uns letzte Woche gestellt haben, war ja folgende: Wie können wir an unserem geistlichen Stand, will ich es mal nennen, an dem, was wir so in unserem Leben geistlich gesprochen erreicht haben, wie können wir daran festhalten? Oder wie können wir die Erkenntnis Christi, die der Heilige Geist uns schon gegeben hat, festhalten? Wie können wir das ausleben? Wie können wir in diesen Dingen leben und das sichtbar werden lassen? Und wir haben gehört, dass der Apostel Paulus die Philipper aufforderte, ihn in seiner Nachfolge Jesu Christi nachzuahmen und seinem Beispiel zu folgen. Das hört sich ja so ein bisschen komisch an für unsere Ohren, wenn Paulus sagt, ja, ahmt mich nach, folgt meinem Beispiel nach. Da denken wir manchmal so, oh Mann, Paulus, da bist du aber sehr selbstbewusst. Aber wir haben dann gesehen im Laufe der letzten Predigt, dass das kein Akt der maßlosen Selbstüberschätzung ist, sondern dass das tatsächlich für jeden Christen gilt, dass das sozusagen das normale Programm Gottes für uns ist, das, was ich gerade sagte, was Gott uns geschenkt hat, weiterzugeben und aus uns heraus scheinen zu lassen. Und wir haben auch gesehen, welche Kraft ein integres Vorbild hat und dass wir eben als Christen auch dazu aufgefordert sind, ein nachahmenswertes Leben zu leben. Und da kommt dann vielleicht manche Frage, wie sieht mein Leben denn so aus? Kann ich das von mir selber auch sagen? Das ist eine Sache, die du mit dem Heiligen Geist besprechen solltest, wenn du Zweifel hast. Und der Herr wird dir helfen, er wird dich verändern, er wird dich weiter in diesen Prozess der Heiligung mit hineinnehmen. Und das ist gut und das macht auch Spaß und das ist sehr befreiend. Also wir sollen so leben, dass wir Christus sichtbar machen, dass Menschen, die Gott noch nicht so kennen, an uns sehen können, wie man eine Beziehung zu Christus leben kann und wie das mit dem Christsein funktioniert. Ja, viele Leute wissen ja gar nicht, zum Beispiel beim Gebet, ja, wie soll ich denn beten? Da musst du es ihnen vormachen. Da musst du sie beiseite nehmen und sagen, komm, ich bete für dich oder wir beten zusammen und dann betest du so und Menschen sehen das und sagen, ah, so funktioniert das, so ist das. Und wir wissen auch, dass in unser Lebensstil und das, was wir tun, oftmals tausendmal mehr sagt oder viel mehr sagt als tausend Worte. Und wir sollen das Ganze auch so mit dem Wissen und der Gesinnung tun, dass wir bereits hier auf der Erde Bürger des Himmels sind und dass wir die Welt um uns herum mit dem Segen des Himmels beeinflussen und verändern können. Ich glaube, diese Welt wartet darauf, etwas von dem Segen Gottes zu empfangen und wir dürfen das weitergeben. Der Herr möchte das durch uns fließen lassen. Und heute schauen wir uns einen weiteren Abschnitt aus dem Philipperbrief an. Wir sind ja immer noch im Philipperbrief. Seit vielen Wochen, du kannst die ganze Predigtserie in unserem Podcast oder auf YouTube dir zusammenhängend anhören oder anschauen. Im nächsten Abschnitt zeigt Paul uns dann anhand eines konkreten Beispiels und eines ziemlich kritischen Beispiels, wie man dem Beispiel Jesu Christi folgt und wie man ein Leben als Vorbild führt oder eben auch nicht. Also interessanterweise bringt er hier ein Beispiel, wo man sagen würde, oh, das ist aber gar nicht so rühmlich. Und er geht darauf ein. Ich lese euch den Text vor. Philipperbrief, wenn du eine Bibel dabei hast oder dein Handy, die App auf dem Handy oder so, mach das mit auf. Philipper Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Ich lese nochmal den Vers, den wir uns letzte Woche schon angeguckt haben, Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Also Paulus beginnt hier, nochmals kurze Wiederholung, er beginnt hier mit einem Lob, mit einer, wenn du so willst, fünffachen Liebeserklärung in Bezug auf die Geschwister in Philippi. Wenn du das so liest, boah, das erwärmt irgendwie so das Herz. Ne? Er sagt hier, daher meine geliebten und ersehnten Brüder. Brüder, dieses Wort, was hier steht, bedeutet eigentlich Geschwister. Also das bezieht Männer und Frauen logischerweise ein. Und er sagt also, meine geliebten Geschwister, meine ersehnten Geschwister, meine Geschwister, nach denen ich mich sehne, meine Freude. Er sagt, mein Siegeskranz, Das griechische Wort für Siegeskranz, Krone, ist Stephanos. Ja, also wenn du, Stephan, ne, wenn du hier diesen Namen trägst, dann bist du nicht nur ein Siegeskranz, sondern du heißt auch so. Ja, preis dem Herrn, schön. Und er sagt, meine Geliebten. Und er drückt hier eine echte, von Herzen kommende Freundschaft und Liebe den Geschwistern in Philippi aus. Und ich denke mal so, boah, was für ein Vorbild. Ja, wie schön ist das? Und ich frage mich dann manchmal so, Mensch, können wir das auch sagen? Kann ich das auch so sagen? Ja? Und ich habe gedacht, ja, was für ein Unterschied macht es doch, wenn in der Gemeinde eine Atmosphäre der Liebe und der Annahme und des Friedens und der Freude herrscht. Wenn wir, wenn wir einander begegnen, ich muss sagen, als ich heute Morgen hier in die Gemeinde gekommen bin, habe ich mich wirklich gefreut, euch zu sehen. Also ich muss ja jetzt nicht hier als Pastor so mein charismatisches Breitbandlächeln irgendwie auflegen und so tun, als ob, man muss ja freundlich sein und irgendwie, also ich habe mich wirklich gefreut, euch zu sehen und ich freue mich auch, euch jetzt zu sehen und das ist toll und ich freue mich auch, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Ich sehne mich danach, mit euch zusammen zu sein oder im Hauskreis oder so und ich habe gedacht, boah, wie schön ist das, wenn wir einander so begegnen, wenn wir hier reinkommen und sagen, preis dem Herrn, schön, dass ich dich endlich wiedersehe und schön, wir haben uns letzten Mittwoch beim Hauskreis gesehen, heute sehen wir uns wieder, Halleluja, wie schön, ich freue mich. Genau, und welchen Unterschied macht das, wenn solch eine Atmosphäre in der Gemeinde ist? Ne? Also wenn wir hier so miese Petri hier ankommen, so noch halb unausgeschlafen, die Marmelade hängt noch im Mundwinkel oder so vom Frühstück. Also ihr wisst, was ich meine. Und dann ermuntert und ermutigt Paulus die Philipper, festzustehen im Herrn. Ja, also was bedeutet das? Das bedeutet, unsere Position in Christus einzunehmen und zu halten, festzustehen, auf der Position zu bleiben, die wir von Gott angewiesen bekommen haben. Das bedeutet, dass das, was wir gelernt haben, was wir gehört haben, wenn du schon viele Jahre Christ bist, wenn du schon 20, 30 Jahre mit Jesus gehst, ja, all das, was er schon in dein Leben hineingepumpt hat, das festzuhalten und zu sagen, so, und auf dieser Position, auf dem, was der Heilige Geist mir geschenkt hat, auf dem bleibe ich stehen und ich lasse mich hier nicht verrücken, ich lasse mich nicht hin und her schieben. Das, was wir als Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen haben, die Lebensbereiche, wo wir schon Veränderungen erfahren haben, wo der Heilige Geist Dinge in unserem Leben einfach anders gemacht hat und wo Leute sagen, so, boah, ich erkenne den oder die gar nicht mehr wieder und so. Das bedeutet es, daran festzuhalten und darin festzustehen. Und nicht herumzuwackeln und zu wanken und heute so und morgen so. Und das ist ja manchmal unser Problem, auch als Christen, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs waren. Das ist ja manchmal unser Problem. So, der Herr redet zu uns, vielleicht kennst du das auch so, der Herr redet zu dir und du hast plötzlich so eine richtige dolle Offenbarung über irgendeinen Zusammenhang und du stellst fest, ach ja, so ist das und so ist das mit meinem Leben und da kommt das her und das sagt der Herr dazu. Der Herr redet zu uns persönlich oder durch sein Wort oder durch Geschwister oder durch bestimmte Lebenssituationen. Klammer auf, Gott redet ja nie nur auf eine Art und Weise. Gott redet auf viele verschiedene Arten und Weisen und wir dürfen aufmerksam sein und hören, auch wenn der Herr durch Geschwister redet oder auch durch Lebenssituationen, die uns so entgegenkommen, er redet zu uns. Und dann erkennen wir etwas und dann handeln wir dementsprechend. Wir sagen, ja genau, so werde ich das machen. Ich gehe gemäß des Wortes Gottes da vorwärts. Aber dann, wenn denn die Sachen so laufen und wenn wir so in unserem Christenleben so dahin gehen, dann vergessen wir manche Dinge wieder. Ne? Dann vergessen wir, wie das eigentlich war und was Gott da so gesagt hat. Und dann geben wir so ein bisschen so unseren festen Stand auf. Mir ist es mal so aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, als junger Christ hatte ich mal so eine Situation, wo ich wirklich herausgefordert war, wo der Herr mir eine Aufgabe gegeben hat, also kann ich so sagen, und ich fühlte mich total überfordert. Und dann war ich im Gebet, was man als guter Christ dann macht, war ich im Gebet vor Gott und habe gesagt, oh Gott, ja, oh Herr, oh Gott, oh Herr, ich kann das nicht. Das ist mir zu schwer, das ist mir zu herausfordernd. Ich habe ja gerade erst angefangen mit meinem Glauben. Das geht nicht und ich kann das nicht und ich möchte das auch nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann in meinem Gejammer da, habe ich da auf dem Fußboden gelegen und vor dem Herrn so und hat der Herr zu mir gesagt, weißt du was, ich habe meinen Sohn Jesus für dich gegeben und du sollst dich nicht hinstellen und sagen, ich kann das nicht. Ich habe meinen Sohn Jesus für dich gegeben und deswegen kannst du all das tun, was ich dir zu tun gebe und zu tun auftrage. Weil es nicht deine Kraft ist, sondern die Kraft Jesu. Das hat er nicht dazu gesagt, aber das war mir irgendwie klar. Es kommt gar nicht auf mich an. Und das hat mich so getroffen. Ich stand innerhalb von Sekunden auf meinen Füßen. Alles klar, Herr, ich habe verstanden, habe Buße getan. Tut mir leid für meine Jammerei und ich mache das jetzt. War immer noch herausfordernd. Ja, war immer noch nicht easy so, ne? So alles verflogen. War immer noch eine Herausforderung. Aber ich habe da was verstanden. Und dann im Laufe meines Lebens kamen immer mal wieder herausfordernde Situationen und noch herausforderndere Situationen. Und manchmal habe ich festgestellt, habe ich diese Begebenheit von damals vergessen. Und dann war ich wieder vor dem Herrn, habe gesagt, oh Herr, also das ist nicht verkehrt, dass wir dem Herrn unser Herz ausschütten. Das missversteht das bitte nicht. Ne? Aber da war ich wieder vor dem Herrn, so, oh Herr, die Herausforderung ist mir zu groß und so. Und wo der Herr dann gesagt hat, Kai, denk doch mal an damals und wo ich gedacht habe, okay, stimmt, da war doch was und okay, Herr, ich erinnere mich daran, ich habe die Lektion gelernt und dann bin ich weitergegangen. Also manchmal vergessen wir die Dinge, die der Herr uns offenbart und Paulus sagt hier, ganz im Gegenteil, erinnert euch daran und steht fest darin, bleibt dabei, erinnert euch, schreibt es dir auf und macht dir irgendwie einen Knoten ins Ohr oder so, damit du das nicht vergisst. Paulus sagt ja auch, wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Bleibt dabei, bleibt einfach dabei. Und dann spricht Paulus ein ganz konkretes Problem von zwei Personen an, die offensichtlich nicht in dem geblieben sind, was sie mal gelernt hatten oder den Stand, den sie mal eingenommen haben. Und er schreibt hier in Vers 2, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Also wenn du dich jetzt wunderst, Evodia und Syntyche, das sind Namen, ne? Das ist nicht irgendwie eine Krankheit, so der Doktor hat bei mir Syntyche diagnostiziert oder so, oder oh guck mal, eine Evodia paradiensis im Wald, ganz seltene Pflanze, das sind Namen, ja, also etwas ungewöhnlich für uns, aber nimm es einfach hin. Das sind also zwei Frauen aus der Gemeinde in Philippi, die offensichtlich im Streit miteinander lagen, die haben sich gezankt, die hatten Zoff. Und um was es hier ging, wird nicht gesagt, ist auch nicht so wichtig, macht auch kein Thema, ist auch nicht hier das Thema. Aber ich habe gedacht, so ja, wenn wir sowas lesen, wir haben ja manchmal so ein romantisch verklärtes Bild von der Urgemeinde. Ne? So, ja, ich will so leben wie in der Urgemeinde. Wie das genau aussah, weiß kein Mensch. Ja? Aber wir haben dann so ein bestimmtes verklärtes Bild. Dann denken wir so, oh, die saßen da alle zusammen mit ihrer Tunika und den Jesuslatschen und so. Und dann waren die immer irgendwie harmonisch und ganz andächtig und haben immer so die Augen zugehabt und so. Und da herrschte nur Sonnenschein und Harmonie. Und wenn die sich gesehen haben, dann sind die dahin geflossen, ja, und so weiter. Aber ich finde das immer ganz erhellend, dass die Bibel an mehreren Stellen tatsächlich davon berichtet, dass sich Glaubensgeschwister gezankt haben. Und selbst Paulus und Barnabas, also Paulus, der das hier schreibt, ja, selbst Paulus hat sich mit Barnabas gestritten um einen Mitarbeiter, um den Johannes Markus, ob die den mitnehmen oder nicht. Und der eine wollte, der andere nicht. Und dann haben die sich getrennt. Da steht, und dann entstand eine Erbitterung. Also die haben sich richtig gezofft. Der Apostel Paulus, ne? So. Und ich finde das so erhellend und auch so entspannend, dass die Bibel uns von solchen Begebenheiten berichtet. Natürlich, das sollte nicht so sein. Ne? Das ist nicht irgendwie der biblische Normalfall, dass wir uns streiten und zanken in der Gemeinde, aber es ist unsere menschliche Realität. Und die entscheidende Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Nicht, darf es einen Konflikt geben oder nicht, das ist nicht das Thema, sondern wie gehen wir damit um und wie lösen wir den Konflikt? Und das wollen wir uns heute anhand dieses Beispiels etwas genauer anschauen. Hier wird also von einem Konflikt berichtet, der sich offensichtlich nicht so einfach lösen ließ und der offensichtlich auch schon lange schwelte. Das sehen wir so, also wenn du so zwischen den Zeilen liest, kannst du das dann so sehen. So, und jetzt stell dir mal die Situation vor. Die Gemeinde in Philippi hatte ja den Epaphroditus, mit einer Liebesgabe, mit Geld und Lebensmitteln, was weiß ich, zu Paulus gesandt, um ihm in seiner Gefangenschaft zu dienen und ihn zu versorgen. Also die mussten ihr Essen selber mitbringen, damals die Gefangenen. Und die Gemeinde sagte so, wir wollen unseren lieben Paulus unterstützen, wir schicken Epaphroditus hin. Und er war also dort. Und noch in der Gefangenschaft schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Philippi und gibt ihn Epaphroditus mit. Sagte so, jetzt ist Zeit, du kannst wieder zurückgehen. Epaphroditus hat ihm bestimmt von der Gemeindesituation berichtet. So, und dann kommt Epaphroditus nach Philippi zur Gemeinde zurück. Und die Gemeinde freut sich unglaublich, den zu sehen, ne, weil Epaphroditus ja todkrank gewesen ist. Das haben wir ja auch schon gelesen. Ja, der war so nah am Tod. Der hat richtig gelitten, um den Dienst auszuüben. Und er ist wieder da und die Gemeinde freut sich unglaublich, den wiederzusehen und freut sich, von Paulus zu hören. Er sagt, hey, ich habe auch noch einen Brief für euch mitgebracht und den lesen wir vor und so weiter. Und die waren alle ganz aus dem Häuschen so, ne? Und haben gesagt, oh, preis dem Herrn, wann geht's endlich los? Und dann haben sie eine Gemeindeversammlung einberufen, dann waren alle da, ja, waren alle da, die ganze Gemeinde. Paulus hat einen Brief geschrieben, ja, jetzt wollen wir hören, was der uns zu schreiben hat und was er uns zu sagen hat. Und Evodia und Syntyche sind auch da. Und Syntyche sitzt da und Evodia sitzt da, auf der anderen Seite, sitzen ganz weit voneinander entfernt und gucken sich vielleicht noch nicht mal an oder so. Evodia sitzt in der einen Ecke, Syntyche in der anderen Ecke und dann liest Epaphroditus oder wer auch immer den Brief von Paulus vor und dann kommt er an diese Stelle und liest vor und die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Und kannst du dir die Situation vorstellen? Totenstille in der Gemeinde, ja? Kannst du Stecknadel fallen hören? Alle gucken betreten auf den Boden, ja. Evodia hat so einen knallroten Kopf. Syntyche rutscht ungemütlich auf dem Stuhl hin und her und schwitzt und so weiter, ja. Und da sagt jemand vielleicht so: Siehst du, das habe ich dir doch immer gesagt. Und jetzt schenkt dir der Paulus mal so richtig eine ein. Und so, ne? So, total unangenehme Situation. Unangenehme Situation. Und die Tatsache, dass Paulus diese beiden Frauen so deutlich, namentlich erwähnt, zeigt, dass der Streit zwischen ihnen offensichtlich etwas war, was die ganze Gemeinde bewegt hat und schädlich war für die ganze Gemeinde. Paulus hat sowas in dieser Art nicht oft geschrieben, ne? Nicht sehr oft, nur dann, wenn es wirklich brenzlig wurde, nur dann, wenn es wirklich drauf ankam. Und hier tut er das. Wir wissen nicht genau, wer Evodia und Syntyche waren, aber in Vers 3 sagt Paulus Folgendes über sie und das zeigt uns ein bisschen die Dimension. Ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das waren also Schwestern der ersten Stunde, wenn du so willst. Das waren gläubige, hingegebene Frauen, die zusammen mit Paulus und den anderen Mitarbeitern die Gemeinde aufgebaut haben, die das Evangelium verbreitet haben, die Leitungsaufgaben wahrscheinlich in der Gemeinde wahrgenommen haben, die ein Vorbild sein sollten, die von der Gemeinde wahrgenommen worden sind. Und alle wussten, ja, die haben mit Paulus und den anderen zusammengearbeitet. Diese Frauen waren keine Mitläuferinnen oder nur Gottesdienstbesucherinnen, die man sonst nie gesehen hat, sondern Leitungspersönlichkeiten. Die waren wichtig in der Gemeinde. Das waren Personen, die Einfluss in der Gemeinde hatten. Und das waren die, von denen Paulus auch sagte, dass man sie nachahmen und deren Vorbild man folgen soll. Und dann haben wir hier diese Situation, die stritten sich und haben sich gezankt und haben es nicht unter ihre Füße gekriegt. Und dieser Streit ging offensichtlich ziemlich lange und drohte die Gemeinde zu beschädigen. Und das Zeugnis war dahin. Und Paulus musste hier leider sagen, Leute, in dem Punkt könnt ihr die nicht mehr nachahmen. Hört auf damit. Lass mich dir ein paar Dinge zum Thema Konflikt sagen. Ganz praktisch. Wir sehen hier, an der Art und Weise, wie Paulus das schreibt, dass wir Konflikte in ihrer zerstörerischen Wirkung niemals unterschätzen dürfen. Konflikte haben eine zerstörerische Wirkung. Ein ungelöster Konflikt und besonders unter Leitungspersönlichkeiten in der Gemeinde beschädigt die Gemeinde. Immer. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Warum? Ein Leiter ist jemand, der Einfluss hat in Bezug auf Menschen und dem Menschen folgen. Und wenn sich zwei Leitungspersönlichkeiten oder Menschen in der Gemeinde, die bekannt sind und die lange da sind, wenn die sich streiten, wenn ein Konflikt da entsteht und über lange Zeit nicht gelöst wird, dann werden Gemeindemitglieder letztendlich dazu gezwungen, sich für eine Position zu entscheiden, aus Loyalität. Sie werden irgendwie damit hineingezogen und müssen eine Entscheidung treffen, entweder ich bin mit dem oder mit dem, mit der oder mit der. Und sie kommen in eine Situation, in der sie eigentlich nicht sein sollten. Aus Loyalität, aus Freundschaft, warum auch immer, sie sehen sich gezwungen, für eine Position, für eine Seite zu entscheiden. Und das fördert nicht die Einheit in der Gemeinde, sondern Uneinigkeit, Parteiungen, weiteren Zank und Streit. Und das ist keine Atmosphäre, in der sich der Heilige Geist wohlfühlt. Das ist uns allen klar, ne? Also, entscheidend hier ist nicht, dass es gar keine Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten geben darf. Bitte verwechsle das nicht, dass wir das vielleicht sogar noch verleugnen. Ja, so nein, wir zanken uns nicht, aber angucken tun wir uns auch nicht mehr. Oder wenn der reinkommt, dann gehst du dem schön aus dem Weg oder so. Ne? Oder das Ganze unter den Teppich kehrst. Du weißt ja, irgendwann kommt das zur Explosion. Dann hast du solch eine Wolke, solch eine Explosion um dich herum, dass du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Also wir sollen nicht Konflikte verleugnen oder unter den Teppich kehren, sondern entscheidend dabei ist, wie wir sie lösen. Und wir müssen sie lösen. Wir müssen Konflikte lösen. Und weil Paulus sah, dass durch diesen ungelösten Streit der Gemeinde Schaden zugefügt wurde, deswegen schritt er so vehement ein. Deswegen ermahnte er die beiden Frauen, hat gesagt, so Schluss jetzt damit, jetzt muss es wieder geradeaus gehen. Das Zweite, was ich dir zum Thema Konflikte sagen möchte, ist, dass ein Konflikt manchmal in seiner Dimension, nicht die richtige Dimension hat. Das passiert ganz leicht, dass wenn wir uns mit jemandem streiten oder so oder unterschiedliche Meinungen haben, dass das Ganze irgendwie größer wird, als es eigentlich ist. Ich will dir ein Beispiel sagen. Ich habe hier ein 2-Euro-Stück. Das ist ja relativ klein. Ne? Also ich habe jetzt nicht ein Cent-Stück genommen, sondern 2 Euro, damit ihr da hinten das auch noch seht. Wenn du dieses 2-Euro-Stück nimmst und du gehst raus, also heute leider nicht, aber normalerweise gehst du raus und guckst in Richtung Sonne und hältst das 2-Euro-Stück vor deinen Kopf, dann hast du einen kleinen Teil der Sonne verdeckt. Und je näher du mit diesem 2-Euro-Stück an dein Auge herangehst, desto mehr verdeckt es von der Sonne, sodass du mit dem 2-Euro-Stück die Sonne verdecken kannst. Wenn du jetzt aber in ein Raumschiff steigst und Richtung Sonne fliegst und dort aussteigst und dich neben die Sonne stellst, also das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, dich neben die Sonne stellst und das 2-Euro-Stück mit der Sonne vergleichst, dann wirst du feststellen, ups, da stimmt die Dimension nicht. Ne? Irgendwie, das ist so ein winziges 2-Euro-Stück und die Sonne ist so gewaltig groß. Irgendwie, das passt nicht zusammen. Und doch kannst du damit die Sonne verdecken. Es kommt also auf die Perspektive an, die wir auf einen Konflikt haben. Und manchmal machen wir mehr aus einem Konflikt, als er eigentlich ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es bei ganz vielen Auseinandersetzungen in der Gemeinde eher um Banalitäten und um Kleinigkeiten. Ne? Oder? Also ich muss dir ehrlich sagen, in all den Jahren meines Dienstes habe ich selten, wirklich selten erlebt, dass sich Geschwister wegen grundsätzlicher theologischer Fragen so verstritten haben, dass sie keinen Weg mehr zueinander gefunden haben. Also habe ich ganz, ganz, ganz selten mal erlebt. Meistens sind es Missverständnisse, dann bestimmte Reaktionen auf die Missverständnisse, das, was wir denken, was der andere meint oder denkt oder gesagt hat, Verletzungen, die daraus entstanden sind, persönliche Befindlichkeiten, Empfindlichkeiten und Kleinigkeiten, was weiß ich, da ist zu viel Zimt in den Zimtschnecken oder zu wenig Saft im Abendmahlsbecher. Verstehst du, also irgendwelche Kleinigkeiten, die uns beschäftigen, eigentlich alles Dinge, die man schnell mit diesem einer achtet den anderen höher als sich selbst, schnell und einfach lösen könnte. Und hier gilt das gute alte Sprichwort, mach aus einer Mücke keinen Elefanten. Mach die Dinge nicht größer, als sie am Ende des Tages wirklich sind. Das hat mir ganz oft geholfen, dass ich gesagt habe, ach komm, ne, Lass doch. Man muss auch Jönne können. Ne? Kennt ihr den Spruch? Habe ich euch schon mal gesagt, wie die Kölner immer sagen. Manchmal kann man es auch einfach lassen und es ist okay. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns manchmal so sehr wichtig nehmen. Ne? Gerade so bei Konflikten, da geht es um unsere Meinung, unseren Standpunkt und so weiter. Aber Fakt ist, wenn du auf Jesus schaust, stellst du fest, dass du gar nicht das Zentrum des Universums bist. Und dass Gott auch nicht vom Thron fällt, wenn du eine andere Meinung hast oder eine andere Meinung als dein Bruder, deine Schwester. Und dass wir mit unserer Einschätzung der Dinge auch manchmal falsch liegen können. Also das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen sollen. Das meine ich damit nicht. Und dass wir zu allem, was andere tun und sagen, ja und Amen sagen sollen. Aber wie gesagt, man kann manches gelassen und entspannt sehen und manchmal auch einfach so lassen, wie es ist. Und Gnade schenken. Ein weiterer Punkt, und ich glaube, das war auch das, was Paulus hier gesehen hat. Warte nicht mit der Lösung des Konflikts. Also alle, die einen Haushalt führen, die kennen diese Regel. Ne? Je länger du die Bügelwäsche liegen lässt, desto größer wird der Berg und desto schwieriger wird es irgendwann anzufangen mit dem Bügeln. Ne? Kennen alle, die einen Haushalt führen. Also so ist es mit Konflikten auch. Konflikte lösen sich nicht von selber auf, sondern sie werden mit der Zeit immer schlimmer. Und je länger du mit der Bewältigung wartest, desto schwieriger wird es. Und je länger du den Konflikt unbearbeitet schwelen lässt, desto schlimmer wird er und desto schwieriger die Lösung. Der österreichische Ökonom und Konfliktforscher Friedrich Glasl, der hat 1980 so ein Konfliktmodell aufgestellt. Ich will euch jetzt nicht damit so langweilen, aber ich dachte so, ach, guck mal an, das ist ja sehr interessant. Das ist ein Phasenmodell der Eskalation und er hat so beschrieben, dass das alles so ganz harmlos anfängt, ja, und sieht auch alles ganz harmlos aus, fängt mit der Meinungsverschiedenheit an und dann nimmt man eine gewisse Position ein, legt sich Argumente zurecht und dann fängt man an zu diskutieren und irgendwie man verhärtet die Standpunkte, dann kommt es zu einer Polarisation, man sucht sich Leute, die der gleichen Meinung sind, ja, da kommt es zur Grüppchenbildung und Leute werden irgendwie auf die eigene Seite gezogen. Und das geht dann immer so weiter, kommt zu Koalitionen bis hin zu Drohstrategien. Ja, wenn du das so machst, dann stimme ich in der Gemeindeversammlung aber so ab und so weiter. Ne? Irgendwie solche Geschichten. Und letztendlich führt das, zu einer Zerstörung und Beschädigung. Und das ist sozusagen der allerletzte Punkt. Und Glasl sagt so im Prinzip, Wenn du den Konflikt einfach schwelen lässt, wenn du ihn einfach so lässt, wie er ist, dann ist das, als ob du eine Treppe runterfällst. Ganz automatisch, ja. Du fällst die Treppe nicht rauf, du fällst sie runter und irgendwann landest du unten auf der Schnauze und alles ist kaputt, um es mal salopp auszudrücken. Und Paulus, beziehungsweise der Heilige Geist in ihm, der wusste das, was Friedrich Glasl circa 2000 Jahre später formuliert und herausgefunden hat. Und deswegen wurde er auch so deutlich und sprach diese beiden Frauen an. Er hat wahrscheinlich irgendwie gesehen, ah, die sind hier schon auf dieser einen Stufe, ja, wo sie vielleicht schon Koalitionen gebildet haben, wo sich Leute um sie herum geschart haben, gesagt haben, aber Syntyche hat recht, nein, Evodia hat recht und so weiter. Und wo es kritisch wurde und wo der Heilige Geist und Paulus gemerkt haben, hey, das geht in eine ungute Richtung, das muss unterbrochen werden, das muss gestoppt werden. Deswegen wurde er so deutlich. Er ergriff ja auch keine Position für irgendeine Seite. Ne? Das ist interessant und du musst das mal lesen. Er sagt, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Verstehst du? Er hat das nicht irgendwie in eine Reihenfolge gebracht, sondern bewusst zweimal dieses Wort benutzt. Ich ermahne die Evodia, ich ermahne die Syntyche. Er hat keine Position bezogen, aber gesagt, Leute, ihr müsst es unterbrechen, ihr müsst aufhören damit. Er fordert die Evodia und die Syntyche also auf, zurückzukehren zur Gesinnung des Christus. Und das hatte Paulus ja auch schon mal gesagt in Philipper 2, Vers 2, dass wir dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe haben sollen, einmütig sein, eines Sinnes sein. Und er sagt hier, hey, Evodia, hey, Syntyche, habt dieselbe Gesinnung, und zwar die Gesinnung Christi, der sich selbst nicht wert geachtet hat und der sich selbst für uns geopfert hat. Kehrt zurück zu dieser Gesinnung, zu dieser Haltung. Habt dieselbe Liebe, nämlich die Liebe Christi in euch und füreinander, so wie Christus sie auch für uns hat. Kehrt zurück zu dieser Liebe des Christus. Praktiziert Einmütigkeit, seid eines Sinnes, besinnt euch und kehrt zurück zu dem, was wirklich wichtig ist, und zwar im Herrn. Also Paulus sagt auch ganz klar, ihr müsst hier nicht irgendwie versuchen, eine menschliche Lösung zu finden, sondern besinnt euch auf den Herrn und nehmt den Herrn damit hinein. Die Lösung eures Konflikts, sagt er hier, die Wiederherstellung eurer Einheit, die könnt ihr nur erreichen, wenn ihr euch an Christus festhaltet. Und wenn ihr dem Heiligen Geist zulasst, euch durch diesen Prozess zu führen. Aber, und das wissen wir auch, manchmal ist es so, dass sich Menschen in solch einem Konflikt schon zu weit voneinander entfernt haben. Und bei Evodia und Syntyche war es wahrscheinlich auch schon so. Zu weit voneinander entfernt. Es wurde zu viel gesagt, zu viel getan, zu viel Geschirr zerschlagen, zu viele gegenseitige Verletzungen, die passiert sind, dass man das einfach nicht mehr schafft, aufeinander zuzugehen, den anderen irgendwie in den Arm zu nehmen, zu sagen, komm, ich vergeb dir, hey, lass uns einen Kaffee trinken und alles ist wieder gut. Ne? Das kennt ihr bestimmt auch. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 3, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei. Stehe ihnen bei, denen, die mit mir zusammen mit dem Evangelium gekämpft haben. Wer dieser rechte Gefährte ist, wer dieser Mann ist, wird nicht beschrieben. Es gibt so einige Mutmaßungen, ist auch egal. Aber Paulus bittet ihn, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die beiden Frauen bei der Konfliktbewältigung zu unterstützen. Er fordert ihn auf und sagt, steh ihnen bei, hilf ihnen bei der Lösung ihres Konflikts. Er sagt nicht, löse ihren Konflikt, sondern hilf ihnen, steh ihnen bei, sei an ihrer Seite, damit das stattfinden kann. Und Glasl hat neben den Stufen der Konflikteskalation auch Lösungsstrategien formuliert und er kommt zu dem Ergebnis, dass auf den allen Stufen des Konflikts die Hilfe einer unbeteiligten dritten Person hilfreich und irgendwann notwendig und unabdingbar ist. Zu dem Ergebnis kommt Glasl. Und da geht es von der Moderation über Begleitung bis hin zu gerichtlichen Verfahren und einem Machteingriff, wenn am Ende des Tages gar nichts anderes mehr funktioniert. Also das soll natürlich nicht so sein. Aber Paulus setzt an dieser Stelle einen Friedensstifter, einen Friedenshelfer ein, diesen Mitarbeiter von ihm, diesen Gefährten von ihm. Und er sagt, hilf ihnen bei der Lösung des Konflikts. Und das ist manchmal notwendig. Und so fordert Jesus auch uns alle in der Gemeinde auf, immer wieder darauf zu achten, dass auch wir Friedensstifter sind. Dass wir darauf achten, dass da, wo wir sind, der Friede Gottes herrscht und der Friede Gottes Einzug hält. Wie kannst du das praktisch tun? Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weiter über verschiedene Konfliktlösungsstrategien sprechen, sondern nur kurz noch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Wenn du unbeteiligt bist an solch einem Konflikt, dann mach bei einem Streit einfach nicht mit. Das ist immer das Beste. Und gerade in der Gemeinde, da kannst du sagen, okay, bei mir hört der Streit auf. Ich lasse mich da nicht reinziehen. Bei mir hört der Streit auf. Ich fange nicht an, negativ zu reden. Ich fange nicht an, Position zu beziehen. Bei mir hört der Streit auf und dann bete für die Konfliktparteien. Dann bete. Und wenn du selber Teil dieses Konflikts bist oder mit jemandem in Streit geraten bist, dann gilt das Gleiche. Bete und suche den Herrn zuerst. Das ist das Erste, was wir tun sollen. Herr, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Herr, was ist eigentlich mein Anteil an dem Streit? Herr, was kann ich tun, um das zu beenden? Und wenn du das wirklich ehrlich betest vor Gott, dann wird der Heilige Geist dir eine Antwort geben. Und die ist manchmal sehr einfach und sehr schnell und sehr kurz. Und dann, das Zweite ist, macht die Sache nicht zu einem Konflikt für die ganze Gemeinde, so wie es bei Evodia und Syntyche war, indem du das Thema breit trittst, negativ redest, Allianzen und Koalitionen schmiedest, sondern löse den Konflikt auf der Ebene, auf der er entstanden ist, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Und wenn du ihn nicht selber lösen kannst, dann wende dich an die Gemeindeleitung oder an reife Geschwister, zu denen du Vertrauen hast, die nicht Teil des Konflikts sind, das ist wichtig, und bitte sie um Hilfe. Und der letzte Punkt, lass den Konflikt nicht vor sich hinschwelen. Ich sage das nochmal, lass ihn nicht vor sich hinschwelen, auch wenn es unangenehm ist, geh es an. Geh es an und sorge dafür, dass der Konflikt gelöst wird. Und dann schreibt Paulus in Vers 4 noch, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also Paulus fordert die Philipper auf, sich mitten in dieser Situation, trotz des vielleicht noch nicht gelösten Konflikts, zu freuen. Und das gilt auch für uns. Wir können uns immer freuen, weil unsere Freude nicht von guten oder negativen Lebensumständen abhängt, sondern von Jesus selber, vom Herrn, der uns erlöst hat, der uns befreit hat, der uns Gnade schenkt und der uns unsere Sünden vergibt. Deswegen können wir uns freuen. Und dann sagt er, Vers 5, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Hier sagt er nochmal, gibt er nochmal so eine Perspektive in so einem Konflikt. Er sagt erstens, der Herr ist nah. Also Jesus kommt wieder. Und das ist, weißt du, so wie mit der Sonne und dem 2-Euro-Stück. Ja? Jesus ist die Sonne, wenn du so willst. Ja? Jesus ist in einer ganz anderen Dimension von seiner Größe, von dem, wer er ist und was er bringt und was er tut. Und wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir wissen, Jesus kommt wieder, dann werden all die Dinge, die uns hier manchmal so quälen, wirklich klein und unbedeutend. Jesus kommt wieder. Das ist der Ruf, den wir hören sollen. Jesus kommt wieder und wir werden mit ihm zusammen sein. Und auch sonst ist der Herr uns nah, und zwar durch seinen Heiligen Geist. Das soll unsere Perspektive sein. Und dann sagt Paulus, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Also Milde, das ist so ein bisschen so ein ungewöhnliches Wort. Ne? Denken wir mal so an das milde Aroma vom Kaffee oder so. Oder so der Bettler sitzt an der Ecke, so eine milde Gabe oder so. Ne? Also eigentlich bedeutet dieses Wort milde Güte oder Nachsicht. Und ich habe mal nachgelesen, in einem Kommentar steht, dass man Milde oder Nachsicht auch so sehen kann wie das Privileg eines Königs. Und zwar in dem Sinne, dass er geltendes Recht nicht ganz so scharf auslegt, wie es eigentlich sein müsste. Ne, kennst du, der König lässt Milde walten. So, also eigentlich hätte ich dich einen Kopf kürzer machen müssen, aber ich lasse Gnade vor Recht ergehen, ich lasse Milde walten, ich verbanne dich nur aus meinem Königreich. So, ne, das ist so der Gedanke, der dahinter steckt, ein König lässt Milde walten. Güte, Nachsicht, eine gewisse Großzügigkeit, ja, Gnade vor Recht ergehen lassen. Und ich glaube, dass Paulus das auch in die Richtung von Evodia und Syntyche gesagt hat, hey, geht großzügig miteinander um. Hey, übt Nachsicht miteinander, pocht nicht so sehr auf euren Standpunkt, schenkt einander Gnade. Und dann soll es natürlich auch unsere generelle Haltung sein, jedem gegenüber mit Milde zu reagieren und nicht mit Schärfe oder Härte. Und das werden dann auch die Menschen sehen, die nichts mit Jesus oder der Gemeinde am Hut haben. Und sie werden darin ein Wirken Gottes erkennen können. Und da sind wir wieder bei dem Vorbild, das wir ausleben sollen. Also, biblische Konfliktbewältigung oder Konfliktlösung, lass den Konflikt nicht vor sich hinschmoren, sondern pack's an. Und das sage ich gerade auch in der Gemeinde, also ich spreche jetzt nicht in eine konkrete Situation, aber wenn du merkst, da gibt's irgendwelche Reibereien, pack's an und löse das. Lass es nicht vor sich hinschmoren. Achte darauf, dass du den Konflikt nicht größer machst, als er in Wirklichkeit ist, das Problem nicht größer, als es eigentlich ist. Tritt auch, was dich selber anbetrifft, einen Schritt zurück und nimm eine angemessene Position ein in Bezug auf deinen eigenen Wert. Such dir im Konfliktfall Hilfe bei unbeteiligten Dritten und lass Milde deinen Geschwistern gegenüber walten. Gnade und Großzügigkeit. Und vor allem suche den Herrn ernsthaft in dieser Angelegenheit. Und so wird die Freude Gottes dich persönlich, deine Geschwister und die ganze Gemeinde erfüllen. Und das lernen wir aus dem Beispiel von Evodia und Syntyche. Amen.